Ja, da haben wir einmal die psychischen und die körperlichen Symptome, wobei beides eigentlich auch zusammenhängt. Die psychischen kennen wir auch, vor allem jetzt bei einer Prüfungssituation beispielsweise, die Nervosität, aber auch Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen langfristig, die Gedanken kreisen und rasen, wir können nicht ordentlich einschlafen, es kommt langfristig dann auch zu Schlafstörungen, man ist einfach gereizter, man zieht sich von Mitmenschen zurück, weil auch das dann Stress verursacht. Ja, depressive Verstimmungen gehören leider auch häufig dazu und auch Angstzustände.
Hallo und schön, dass du da bist zur 22. Folge von unserem Podcast Mitobiom natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Sandra Flori. Sie hat ihren Master of Science der molekularen Ernährungswissenschaften sowie ihre Promotion im Bereich der Ernährungswissenschaften an der Universität Hohenheim gemacht und arbeitet heute als Produktentwicklerin und Referentin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Tissot. In dieser Folge geht es um das Thema Stress und stressbedingte Schlafstörungen. Was ist Stress aus medizinischer Sicht? Was sind die Ursachen von Stress? Welche Symptome und Auswirkungen hat Stress? Was für eine Bedeutung hat der Schlaf und was passiert, wenn unser Schlaf gestört ist? Was kann man gegen Schlafstörungen tun? Und welche Nährstoffe sind wichtig für einen gesunden Schlaf? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sandra und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, hallo, ich freue mich auch und ja, mir geht's gut.
Ja, das freut mich und ich freue mich auch wirklich sehr, mit dir heute über ein so spannendes Thema zu sprechen. Und ich habe auch ganz zu Beginn unseren Zuhörern dich einmal vorgestellt und auch erklärt, worum es heute gehen soll. Und deswegen würde ich auch einfach mal direkt mit der ersten Frage reinstarten. Und zwar geht es ja um das Thema Stress und Schlaf. Und die meisten von uns kennen es wahrscheinlich auch selber. Einige haben besonders viel Stress auf der Arbeit, in ihrer Familie oder auch in ihrer Freizeit. Viele machen sich ja auch Freizeitstress und so weiter. Aber vielleicht können wir mal ja ganz vorne starten. Was ist denn Stress aus medizinischer Sicht genau?
Ja, Stress aus medizinischer Sicht ist eine komplexe Reaktion des Körpers auf körperliche, emotionale, aber auch psychische Belastungen. Es laufen verschiedene physiologische Reaktionen ab, bei der das Nervensystem und das Hormonsystem aktiviert werden. Und ja, ich denke, die meisten kennen das. Cortisol wird ganz oft genannt. Also es kommt zu einer Freisetzung von Stresshormonen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und interessant und die wenigsten kennen meistens ja den medizinischen Zusammenhang auch, weil ja, wie gesagt, Stress verbindet man meistens mit den eigenen Lebenssituationen, macht sich da nicht so tiefergehende Gedanken drum. Aber das war auf jeden Fall mal ein ja guter Einstieg, um da so mal ein bisschen vielleicht auch hinter die Kulissen zu blicken. Auf jeden Fall ganz spannend. Um vielleicht jetzt ein bisschen von der Theorie wegzukommen und dann auch ein bisschen mehr in die Praxis einzusteigen, vielleicht kannst du uns einmal sagen, was denn Ursachen von Stress genau sind.
Die Ursachen von Stress, die sind total vielfältig. Also man muss zum einen die Stresssituationen, die akut sind, von den längerfristigen Stresssituationen unterscheiden. Also akute Stresssituationen kennt jeder, Prüfungssituationen, Vorstellungsgespräche, aber auch einschneidende Lebensereignisse oder bestimmte Konflikte. Längerfristige Stresssituationen, dazu gehören chronische Überbelastung oder ein fehlender Ausgleich zur Arbeit, Sorgen und Ängste, die sich ja über die Länge ziehen, soziale Stresssituationen oder beispielsweise auch ein zu pflegendes Familienmitglied. Auch die soziale Isolation oder zu wenig soziale Kontakte, das ist auch Stress für uns. Ja, das hat man ja vor allem in den Corona-Jahren gesehen. Da ist die Anzahl der psychischen Probleme deutlich gewachsen. Und ja, wenn wir auch zurückblicken, wir sind als Jäger und Sammler einfach auf das, ja, auf die Gruppe zum Überleben angewiesen gewesen. Und da ist es eben auch keine Überraschung, dass Isolation oder wenige soziale Kontakte Stress einfach für uns ist. Ja, Stress kann aber auch positive Gründe haben. Denken wir vielleicht im ersten Moment noch nicht dran, aber auch die Hochzeitsvorbereitung kann stressig sein oder auch der Säugling eben durch den neuen Lebensabschnitt. und die Veränderung, auch positiver Stress ist letztendlich auch Stress. Aber wie gesagt, die Ursachen von Stress, die sind total vielfältig.
Ja, also es gibt also ganz verschiedene Ursachen, was zu Stress führen kann. Und finde ich total spannend auch den Aspekt, dass du sagst, dass man zwischen akuten und auch längerfristigen Stresssituationen unterscheidet, weil da denkt man, glaube ich, meistens gar nicht so drüber nach. Und wenn man so ein bisschen sich das, was du jetzt gerade gesagt hast, nochmal darüber nachdenkt, dann macht das ja auch total Sinn. Also wie du gesagt hast, dass akute Stresssituationen zum Beispiel Prüfungen sind. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die totale Prüfungsangst haben. Und das ist ja wirklich so eine akute Sache, dass man wirklich einfach nur in dem Moment das hat. Und dass man das so unterscheidet, finde ich wirklich einen total spannenden Aspekt auf jeden Fall. Aber auch total cool, wie du gesagt hast, dass es ja auch positive Gründe gibt. Also weil wir verbinden Stress immer mit etwas Negativem meistens, aber wie du sagst, zum Beispiel Hochzeitsvorbereitung ist ja auch eigentlich ein schöner Grund und dann hat man vielleicht auch gerne mal Stress und der lässt sich dann natürlich auch nicht vermeiden meistens und ja, ist dann ja auch gar nicht so schlimm, weil man sich ja auf etwas freut und das dann gar nicht negativ ist auf jeden Fall. Ja, deswegen das auf jeden Fall auch ein guter Punkt von dir, den auf jeden Fall auch anzusprechen. Und was mich jetzt interessieren würde auch noch, welche Symptome und Auswirkungen hat Stress denn auf uns eigentlich genau?
Ja, da haben wir einmal die psychischen und die körperlichen Symptome, wobei beides eigentlich auch zusammenhängt. Die psychischen kennen wir auch, vor allem jetzt bei einer Prüfungssituation beispielsweise, die Nervosität, aber auch Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen langfristig, die Gedanken kreisen und rasen. Wir können nicht ordentlich einschlafen, es kommt langfristig dann auch zu Schlafstörungen. Man ist einfach gereizter, man zieht sich von Mitmenschen zurück, weil auch das dann Stress verursacht. Ja, depressive Verstimmungen gehören leider auch häufig dazu und auch Angstzustände. Auf der körperlichen Seite gibt es dann auch die gastrointestinalen Symptome wie Durchfall, Übelkeit, Appetitlosigkeit, aber auch langfristig dann die Müdigkeit, Erschöpfung, Schwindel und Schlafstörungen. Und ja, chronischer Stress führt letztendlich auch zu oxidativem Stress, zu einer Entzündung. Das hat eben auch Auswirkungen auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien verlieren ihre Funktion, die Anzahl nimmt ab und das hat dann auch Folgewirkungen wie Fettstoffwechsel oder Fettstoffwechsel oder Insulinstoffwechsel werden beeinflusst und ganz langfristig denken wir da eben auch an das metabolische Syndrom. Also auch durch Stress ist das Risiko für Diabetes erhöht und für das metabolische Syndrom. Und auch die Darmgesundheit ist da ganz zentral. Also Stress hat auch schädigende Wirkungen auf den Darm und umgekehrt denken wir auch an die Darm-Hirn-Achse. Also ja, auch mit dem Darm gibt es deutliche Wechselwirkungen und da sollten wir eben auch einmal auf die Darmgesundheit achten, aber eben auch auf die Mitochondriengesundheit.
Ja, also vor allem den Aspekt, den du jetzt zuletzt angesprochen hast mit den Mitochondrien, das sind ja auch die Zellkraftwerke unseres Körpers und sollten auf jeden Fall immer gut versorgt sein und nicht geschädigt werden, weil wir die einfach, ja, die brauchen wir einfach und die sind super, super wichtig für unseren Körper. Und du hast jetzt das metabolische Syndrom angesprochen. Vielleicht kannst du ganz kurz einmal sagen, was das ist für diejenigen, die es jetzt nicht wissen. Einfach nur ganz kurz vielleicht zusammengefasst, dass wir uns darunter was vorstellen können.
Ja, das metabolische Syndrom beschreibt eigentlich, oder darunter zählen verschiedene Bereiche. Da geht es um Bluthochdruck, Diabetes oder eben auch Fettstoffwechselstörungen.
Ja, da können wir uns dann auf jeden Fall ein bisschen was drunter vorstellen, weil ich glaube, nicht jeder weiß, also ich habe es auf jeden Fall auch schon gehört, aber vielleicht nochmal einfach, es war gut, nochmal so ein bisschen die Erklärung zu haben. Und was ich auf jeden Fall auch spannend finde, dass man auch eben da wieder, wie auch schon davor, unterscheidet diesmal zwischen psychischen und körperlichen Symptomen. Und das ist ja auch, ich kenne es auch total. Also ich bin auch bei Prüfungen immer sehr, sehr nervös und dann hat man ja auch sowas oft wie ein Blackout, dann fällt einem einfach nichts mehr ein. Und das sind ja so wirklich richtige Stresssituationen für den Körper und das sind halt wirklich psychische Sachen. Die man von außen gar nicht unbedingt sieht, aber auch, wie du gesagt hast, Durchfall, Übelkeit, man kennt das. Vielleicht ist es auch dem einen oder anderen gar nicht so bewusst, aber dann hat er irgendwie Probleme mit seinem Darm und das zeigt dann ganz gut, dass man dann doch irgendwie sehr gestresst ist und finde ich auf jeden Fall super spannend. Und auch, du hast ja auch Müdigkeit, Erschöpfung und Schlafstörung auch angesprochen. Und da würde mich auch total interessieren, wie da der Zusammenhang zwischen Stress und Schlaf ist, weil wir kennen das ja, dass der Schlaf wichtig für unseren Körper ist, damit wir uns regenerieren. Aber es gibt ja auch viele, die vielleicht den Schlaf gar nicht so ganz so ernst nehmen, wie wir es sollten. Deswegen vielleicht kannst du uns einmal da auch die Bedeutung von unserem Schlaf ein bisschen genauer erklären und auch sagen, was denn passiert, wenn unser Schlaf gestört ist.
Ja, also bei dem Schlaf und Stress, das ist quasi so eine wechselseitiger Einfluss. Zum einen brauchen wir den Schlaf, um uns zu regenerieren. Es ist eben auch Schlafen ist notwendig für das Immunsystem, für die zelluläre Regeneration, für die Wundheilung, aber auch die Gehirnfunktion. Und da kommen wir vor allem auch zu dem Thema Stress. Also wir brauchen den Schlaf, um Emotionen, Gedanken und Erlerntes zu verarbeiten, um uns letztendlich auch zu erholen und ausgeglichen zu sein. Und das ist dann natürlich auch wichtig für die Stressresistenz. Also wenn wir auch gut schlafen, sind wir resistent für Stress. Auf der anderen Seite führt natürlich auch ein erhöhter Stress zu einer Schlafstörung, zu einem gestörten Schlaf. Weil ja, man kennt es ja, man ist total gestresst, liegt dann abends im Bett und kann einfach nicht einschlafen oder ja, schläft nicht durch. Auch da ist einfach der Schlaf dann beeinträchtigt durch den Stress als Risikofaktor auf der anderen Seite.
Ja, total. Also Schlafstörung, das kennen auch, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, dass man da eben Einschlafprobleme hat oder nicht durchschlafen kann und so weiter. Und dann fühlt man sich ja auch morgens, sage ich mal, wie gerädert, also dass man einfach nicht erholt ist. Man ist nicht fit für den neuen Tag und wo ja vielleicht wieder viele Herausforderungen auf einen hinzukommen. Und deswegen, wie du gesagt hast, ja, ist der Schlaf eben auch ganz, ganz wichtig. Auch das Wort stressresistent, was du gesagt hast, ist da natürlich ganz, ganz groß. Und wenn ich jetzt halt vielleicht das höre, was du gesagt hast, und ich selber auch weiß, ich bin betroffen von Schlafstörungen, aber nicht so richtig weiß, was kann ich denn machen dagegen? Vielleicht kannst du einmal ein paar Tipps geben, was man denn tun kann gegen Schlafstörungen.
Ja, da gibt es eigentlich drei Bereiche, bei denen man eingreifen kann, also selbst was gegen Schlafstörungen tun kann. Ein Bereich ist die Stressreduktion, ein weiterer ist die Förderung einer gesunden Schlafhygiene und der dritte Bereich ist die Förderung oder Unterstützung des zirkadianen Rhythmus. Ja, die Stressreduktion, da gilt es auch vor allem abends, aber natürlich auch während dem Tag und im Alltag, dass man sich einfach Zeit nimmt für entspannende Hobbys und Aktivitäten. Also das kann total individuell sein, was dem einen oder anderen hilft. Dem einen hilft vielleicht mehr Sport und Bewegung, dem anderen Musik oder bestimmte Entspannungsmethoden, Atemtechniken oder das Singen, Meditation. Also wie gesagt, das ist sehr individuell, was da jemandem hilft. Und ja, es gilt Entspannung während dem Tag, aber vor allem auch vor dem Schlafengehen. Also es bietet sich zum Beispiel an zu sagen, ich nehme mir jetzt wirklich die 20 bis 30 Minuten jeden Abend vor dem Schlafengehen für Musik hören oder ja, ich lese einfach ein Buch, quasi so eine ein Abendritual oder eine Tradition dann am Abend, die man dann etabliert. Bei der Schlafhygiene, da ist vor allem auf den Verzehr von Genussmitteln wie Kaffee oder Alkohol zu achten, vor allem da auch das Timing, also eben nicht in der späten Abendstunde dann noch eine Tasse Kaffee trinken. Und da hilft es auch, dass man auf eine kühle und dunkle Schlafumgebung achtet. Also gerade bei einer kühlen Schlafumgebung schlafen wir einfach besser, also da ist die Körpertemperatur, sinkt dann auch in der Nacht und das ist da auch förderlich. Als drittes habe ich noch den zirkadianen Rhythmus angesprochen. Da steckt dahinter, dass die Expression fast aller Gene und die Ausschüttung fast aller Hormone zirkadian reguliert ist. Also zum Beispiel Cortisol wird am Morgen ganz stark ausgeschüttet. Das brauchen wir auch wirklich zum Aufwachen. Aber der Cortisolspiegel soll dann auch absinken. Melatonin beispielsweise wird vor allem in den Abendstunden, also nachts, ausgeschüttet und soll dann letztendlich den Schlaf einleiten. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, auch fast alle Gene werden zirkadian reguliert. Das heißt, auch der zirkadiane Rhythmus hat Einfluss auf verschiedene metabolische Signalwege, also auch auf die Absorption der Nahrung, die Insulinsekretion, auf das Immunsystem, kardiovaskuläre Funktionen und viele weitere. Und ja, wenn wir einen zirkadianen Rhythmus beibehalten, dann tun wir einmal unserem Schlaf was Gutes, aber eigentlich auch unserem kompletten Körper, also allen Bereichen unserer Gesundheit. Ja, und wie kann man das jetzt im Alltag anwenden? Die Signalgeber für den zirkadianen Rhythmus sind eigentlich die Nahrungsaufnahme und das Licht. Das heißt, wenn wir morgens 10 bis 30 Minuten nach dem Aufstehen nach draußen gehen, uns Tageslicht aussetzen, dann unterstützen wir den zirkadianen Rhythmus. Also am besten auch viel Tageslicht über den Tag abbekommen. Und auch wenn wir regelmäßige Schlaf- und Essenszeiten beibehalten, das ist auch sehr wichtig, um den zirkadianen Rhythmus zu unterstützen. Und das gilt natürlich auch am Wochenende. Sonst kriegen wir einen sozialen Jetlag sozusagen. Also gerade am Wochenende ist es ja manchmal dann doch schwieriger, so regelmäßige Zeiten beizubehalten. Aber auch da sollte man dann eben versuchen, das umzusetzen. Auch Blaulicht am Abend sollte vermieden werden. Also ja, vielleicht einfach umstellen auf Kerzenlicht. Das macht das Ganze ja dann auch noch gemütlicher. Es gibt aber auch Apps für Handy und Computer, die das Blaulicht rausfiltern. Das sind auch so Möglichkeiten, ja, den zirkadianen Rhythmus zu unterstützen.
Ja, super spannend auf jeden Fall, das auch mit dem Blaulicht, finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil das ist ja auch wirklich, es gibt ja am Handy, dass sich automatisch dann, wenn die Sonne untergeht und sowas, sich einstellt. Und da gibt es so viele Dinge, die man vielleicht auch einfach mal ausprobieren kann. Und vielleicht schon so kleine Schritte helfen dann auch einfach schon bei Schlafstörungen. Oder auch, wie du gesagt hast, eine richtige Schlafhygiene zu haben, dass man da eben darauf achtet, dass man eher kühl schläft und dass man vielleicht auch vorher nochmal lüftet, bevor man schläft. Und auch so ein bisschen seine Routine zu finden abends, dass man einfach vielleicht zum Sport geht, vielleicht Entspannungsübungen macht oder Meditation und so weiter. Das ist ja auch was Schönes, weil man muss sich ja nichts aufzwängen, sondern wie du gesagt hast, es ist sehr individuell. Und da findet auch jeder für sich, denke ich, was ihm Spaß macht, was ihm gut tut. Und dass man da einfach so ja, kleine Rituale einbaut, die man ja auch sonst am Tag hat. Jeder frühstückt gerne was oder ja, hat so seinen Ablauf. Und das, denke ich, kann man beim Schlafen genauso machen. Und du hast auch gesagt, regelmäßige Schlaf- und Essenszeiten, was am Wochenende, wie du gesagt hast, manchmal vielleicht schwierig ist für den einen oder anderen. Aber gibt es denn sonst noch was bezogen auf Essen? Weil die Ernährung ist ja sowieso ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur in Bezug auf Schlaf oder Stress, sondern generell wichtig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch jetzt genau bei Schlafstörungen oder auch Stress vielleicht bestimmte Dinge gibt, worauf man achten sollte, damit man das eben vielleicht vorbeugen kann auch.
Ja, da gibt's einiges, was man aus Ernährungssicht tun kann. Wir hatten ja auch schon über die Darmgesundheit gesprochen, ja, über die zentrale Rolle des Darms, auch bei Schlafstörungen und bei Stress. Also insgesamt sollte man eben die Darmgesundheit unterstützen. Und auch die Mitochondriengesundheit. Also bei Schlafstörungen wird häufig beobachtet, dass der oxidative Stress erhöht ist, dass die ATP-Produktion zurückgeht. Und ja, Schlafstörungen sind assoziiert mit einer mitochondrialen Dysfunktion. Also da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Mitochondrienfunktion und Schlafstörungen. Also ja, macht es Sinn, vor allem auf die Mikronährstoffe zu achten, die für die Mitochondrienfunktion essentiell ist. Und bei Stress ist auch einfach der Bedarf an bestimmten Mikronährstoffen auch erhöht. Also insgesamt würde ich empfehlen, eben auf die Darmgesundheit zu achten und vor allem auf die Mikronährstoffe zu achten, die Mitochondrienfunktion unterstützen und die für den Energiestoffwechsel benötigt werden und auch antioxidativ wirksam sind. Also antioxidativ wirksam, da denken wir ja direkt an Vitamin C und E auf alle Fälle. Beim Energiestoffwechsel denken wir ja auch an die B-Vitamine, also vor allem B6 ist an der Melatoninsynthese auch beteiligt. Also die B-Vitamine allgemein sind da auch sehr bedeutend. Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D haben auch positive Effekte. Bei der Mitochondrienfunktion, da denken wir ja auch direkt an das Coenzym Q10. Also auch da sollte die Versorgung ausreichend sein. Und es gibt auch viele Mineralstoffe, die einen positiven Effekt haben bei Stress und bei Schlafstörungen. Und da ist vor allem das Magnesium zu nennen, aber auch Zink und Kupfer. Und Magnesium kennen wir ja auch als beruhigenden Mineralstoff und auch zur Unterstützung von einem funktionierenden Nervensystem.
Ja, total spannend. Du hast ja auch gerade angesprochen, also die ganzen Nährstoffe, die da wichtig sind und auch Thema Darm. Ich meine, ich glaube, das spreche ich in jedem Podcast drüber, dass einfach der Darm so essentiell ist für so viele Dinge und deswegen natürlich auch für Schlaf und Stress und dass wir da immer gut drauf achten. Aber du hast vorhin angesprochen, deswegen bin ich ein bisschen verwundert sozusagen, dass abends Melatonin mehr ausgeschüttet wird. Aber du hast jetzt gar nicht angesprochen, dass wir Melatonin als Nährstoff sozusagen, oder hast es gar nicht aufgezählt, dass es dafür gut wäre, weil wir kennen es alle aus der Werbung oder sonst woher. Melatonin wird immer sehr viel drüber gesprochen zur Unterstützung des Schlafs. Warum hast du das jetzt gerade nicht mit angesprochen?
Ja, das ist komplett richtig. Also Melatonin findet man ja auch sehr häufig. Aber ich habe es nicht mit angesprochen, weil da gibt es eine ganz große Herausforderung beim Einsatz von Melatonin. Es hilft auf jeden Fall. Man weiß, dass Melatonin wirksam ist, wenn der Schlafrhythmus mal aus der Bahn gerät, also beispielsweise durch einen Jetlag oder durch Schichtarbeit. Aber es gibt bislang noch keine Langzeitstudien, die zeigen, dass Melatonin langfristig auch sicher ist. Und ja, die größte Herausforderung ist das Timing und die Dosierung von Melatonin. Und zwar ist die Abbaurate von Melatonin bei jedem komplett unterschiedlich. Also Melatonin wird durch ein Enzym in der Leber abgebaut und bei den einen ist das ganz, ganz schnell. Da ist dann die Melatoninkurve, die eigentlich nachts ihren Höhepunkt erreicht und dann wieder absinken soll bis zu den frühen Morgenstunden. Da ist die Kurve ganz klein. Und bei anderen, da wird Melatonin langsam abgebaut. Das heißt, Melatonin verbleibt dann auch länger im Körper in der Zirkulation. Und dann kann es sein, dass der Melatoninspiegel noch in den frühen Morgenstunden ziemlich hoch ist, einfach weil der Abbau so langsam ist. Und dann kommen wir zu einer häufigen Nebenwirkung, nämlich der Müdigkeit am Folgetag. Also dann schläft man zwar vielleicht gut ein und schläft durch, aber man ist extrem müde am Folgetag. Und ja, da ist es eben sehr schwierig, dann wirklich Melatonin exogen zuzufügen, ja, weil einfach das Timing und die Dosierung schwer einzustellen sind.
Ja, das ist jetzt eigentlich überraschend eher, also weil wir ja das sonst nur, also finde ich jetzt, man hört ja wirklich ganz, ganz viel über Melatonin und deswegen finde ich es jetzt ja total spannend, dass es eben da schon auch so Problematiken gibt, dass man es sich nicht einfach kaufen sollte und einnehmen sollte, weil es eben so individuell ist mit der Abbaurate. Und gibt es da denn Alternativen? Also du hast ja vorhin gesagt, welche Nährstoffe wichtig sind wegen den Mitochondrien. Aber gibt es da wirklich auch noch andere Dinge, die du einsetzen würdest anstatt Melatonin?
Ja, da gibt es auf jeden Fall zwei Alternativen. Die sind besonders spannend und auch natürlich. Beides reduziert den Stress oder reduziert Stresssymptome und fördert auch den Schlaf. Also bei beiden wurde das auch in Humanstudien beobachtet. Das eine, das ist eine Verbindung aus Milchprotein. Da steckt eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte dahinter. Ja, jeder hat sicherlich schon mal beobachtet, dass Babys nach dem Stillen entspannt sind. Da weiß man, dass es erstmal auf die Nähe der Mutter zum Kind zurückzuführen ist, also dem Stillvorgang an sich. Aber Forscher haben auch herausgefunden, dass die Babys aus dem Milchprotein, aus der Muttermilch, im Darm ein Peptid, also eine Kette aus 10 Aminosäuren, abspalten können. Und diese Kette aus den 10 Aminosäuren, die hat eine beruhigende Wirkung. Also ja, die heißt auch Alpha-Casozepin, ist auch unter dem Markennamen Lactium bekannt. Und ja, wie gesagt, Babys haben die enzymatische Ausstattung dafür, aber nach dem Säuglingsalter geht das dann verloren. Muttermilch ist ja auch primär für Säuglinge gedacht. Da macht es dann auch Sinn, dass wir dann im höheren Alter dann diese enzymatische Ausstattung gar nicht mehr brauchen. Aber für uns gibt es die Möglichkeit, dieses Peptid, also diese Aminosäurestruktur aus Kuhmilch im Labor herzustellen und auch von dieser beruhigenden Wirkung dann profitieren zu können.
Ja, total spannend. Also es stimmt, das kennen bestimmt viele, dass Babys eben ja oft sofort in ihren Schlaf fallen, ins Milchkoma ja auch so ein bisschen. Also den Begriff im Umgangssprachlichen, sage ich mal, kennt man das ja auch, dass die dann echt total platt sind und wirklich erstmal ein paar Stündchen dann schlafen. Aber auch total cool, dass man sich das als Erwachsener zunutze machen kann. und dass wir das eben, ja, nicht, damit, wir müssen keine Muttermilch trinken, zum Glück, aber dass man das eben, ja, auch als Erwachsener nutzen kann und vielleicht dann auch eben beruhigter ist und ja, das einem hilft beim Schlafen. Aber vielleicht kannst du einmal auch erklären, wie das denn so genau wirkt. Also wie wirkt das denn so im Körper?
Das Peptid in dem Lactium, also in dem Milchproteinhydrolysat, das bindet an den GABA-A-Rezeptor im Gehirn, im Hypothalamus. Und dadurch wird die Bindung von GABA, also der Gamma-Aminobuttersäure, wie es auch ganz natürlich auch stattfindet, verstärkt und unterstützt. Und wenn ja dieser GABA-A-Rezeptor aktiviert wird, dann hat der eine entspannende Wirkung. Und ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, in einigen Humanstudien wurde dann eben auch die Reduktion von Stresssymptomen und Schlafstörungen beobachtet, wenn regelmäßig eine Stunde vorm Schlafengehen der Rohstoff aufgenommen wurde für 2 bis 4 Wochen. Genau, also das Milchproteinhydrolysat ist damit auch eine nebenwirkungsfreie und natürliche Alternative für pharmazeutische Schlafmittel. Die sind ja auch häufig bekannt für Nebenwirkungen und die hat eben das Milchproteinhydrolysat nicht.
Das klingt auf jeden Fall sehr wissenschaftlich wieder, aber ich glaube, du hast es sehr gut runtergebrochen, dass wir es auch verstehen können und dass man vielleicht ein bisschen eine Vorstellung hat, wie das Ganze dann im Körper wirkt. Und was natürlich auch toll ist, dass es eben nebenwirkungsfrei ist und natürlich. Und wie du gesagt hast, dass Melatonin ja eben, ja, man das nicht so ganz kontrollieren kann, wann es abgebaut wird, dass es bei jedem individuell ist. Und ja, dass wenn man dann als Nebenwirkung ist es ja sozusagen, wenn es zu lang, also langsam abgebaut wird, dass ich am Morgen dann noch sehr, sehr müde bin, ist das natürlich total blöd, weil ich ja arbeiten muss oder sonst was. Und da kann ich natürlich dann die Müdigkeit nicht gebrauchen. Und deswegen ist das natürlich toll, dass das hierbei dann nicht der Fall ist und es eben nebenwirkungsfrei ist. Und ja, deswegen eine tolle Alternative auf jeden Fall. Und gibt es noch Dinge, wo du sagst, das ist ebenfalls eine Alternative und auch eher unbekannt zu den herkömmlichen Schlafmitteln, also die wir vielleicht auch so gar nicht kennen und die man auch eigentlich so richtig gar nicht zu kaufen bekommt?
Ja, auf alle Fälle. Also da gibt's noch einen wässrigen Extrakt aus dem unteren Teil von grünem Spargel. Der wurde enzymatisch behandelt, also der ist auch als ETAS 50 bekannt. Und der enthält bioaktive Asparaproline. Also Asparaproline, das sind 2 Aminosäuren. Die sind jetzt nicht wie üblicherweise als Kette angeordnet, sondern kreisförmig quasi miteinander verbunden, zyklisch miteinander verbunden. Und die haben auch stressreduzierende und schlaffördernde Effekte gezeigt. Also in Studien, in Humanstudien, wurde der Extrakt auch über 2 bis 4 Wochen täglich genommen. Und da konnte man dann eben auch sehen, dass die Stresssymptome abnahmen und auch der Schlaf gefördert wurde. Ja, und bei den Probanden hat man dann auch beobachtet, dass der Cortisolspiegel in Stresssituationen nicht anstieg. Das ETAS, also der Spargelextrakt, der wirkt dann auch auf den Cortisolspiegel. Genau, die regelmäßige Aufnahme von dem Extrakt hat auch gezeigt, dass die Expression von den sogenannten Hitzeschockproteinen erhöht war. Und das Gleiche geschieht eigentlich auch bei einer Hitzetherapie, also bei einem Saunagang oder einem heißen Bad zum Beispiel. Und diese Hitzeschockproteine stabilisieren die Struktur von Proteinen unter Stress, beziehungsweise reparieren auch Proteinstrukturen, die vielleicht durch Stress zerstört wurden. Und ja, das Ganze ergänzt sich sehr gut auch mit dem Lactium, weil dann hier auf 2 unterschiedlichen Wegen dasselbe Ziel angesteuert wird. Weniger Cortisol wird ausgeschüttet, es ist weniger Stress und dafür auch mehr Entspannung. Also ja, insgesamt in Kombination mit dem Lactium und dem ETAS kann man dann eben auch auf natürlichem Weg die Stressantwort und den gesunden Schlaf unterstützen.
Ja, total cool. Also wirklich, dass man einfach da eine natürliche Alternative hat, dass man sich das aus der Natur sozusagen zu Nutzen macht. Also du hast das erklärt, dass es mit dem Baby, dass die Babys wirklich halt sozusagen das aus der Muttermilch bekommen und dadurch eben gut schlafen, dass man sich so einen Prozess dann eben zu Nutzen macht und das selber bei Erwachsenen auch einsetzt, finde ich nur total super Idee. Und auch mit dem Spargel, also es ist ja wirklich total natürlich und dass man da nicht auf Chemie zurückgreifen muss, sondern da Stress und Schlaf ganz natürlich entgegenwirken kann, finde ich wirklich richtig, richtig toll. Und es gibt ja auch viele, die einfach darauf achten möchten, eher natürliche Dinge zu nehmen, nicht nur in ihren, ja, in ihrer täglichen Ernährung, sondern auch bei Nahrungsergänzungsmitteln oder und so weiter, dass man da eben darauf achtet, dass es eben nicht chemisch ist. Und ja, bei Stress und Schlaf, ich glaube, das ist ein sehr, sehr breites Thema bei vielen. Und da ist es cool, dass es da auch so eine Alternative gibt, die eben ganz natürlich ist. Und dann würde ich dich auf jeden Fall gerne noch fragen, ob du noch abschließende Worte hast, die du unseren Zuhörern mitgeben willst zum Thema Schlaf und Stress.
Ja, man sollte sich auf jeden Fall jetzt nicht stressen, alles umsetzen zu wollen und alles direkt morgen umsetzen zu wollen, denn das führt ja dann auch wieder zu Stress. Also ja, vielleicht den einen oder anderen Tipp langsam in den Alltag zu integrieren und dann eben langfristig den Stress zu reduzieren und dann auch bald wieder gut schlafen zu können.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, weil das ist genau das Gegenteil. Ja, wenn wir jetzt anfangen, alles umsetzen zu wollen und dann artet das in Stress aus, dann stehen wir genau wieder am Anfang. Deswegen, das waren auf jeden Fall sehr, sehr gute und tolle abschließende Worte von dir. Und dann bedanke ich mich bei dir für dein Wissen zum Thema Stress und Schlaf und auch deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um mit mir über ein so spannendes Thema zu sprechen. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht ganz bald nochmal wiederhören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald.
Ich hoffe, diese 22. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.